Ja, guten Morgen. Schön, bei euch zu sein. Ich war jetzt, glaube ich, 3 oder 4 Mal die letzten Jahre bei euch, aber immer Samstagabend. Genau, und jetzt sehe ich euch auch mal, die über 30 sind. Genau. Ja, ich heiße Joel Hildebrand, ich bin 37 Jahre alt. Genau, meine Familie ist dabei, die sind jetzt in der Kinderstunde. Genau, ich habe 5 Kinder, ich muss hier noch kurz... Genau, ich komme aus der Nähe von Bayreuth. Kreußen würde jetzt keinem wahrscheinlich was sagen. Und ja, ich arbeite bei der KEB, Kinder entdecken die Bibel, früher Kinder-Evangelisationsbewegung. Seit 2 Jahren arbeite ich da jetzt als Kinder- und Jugendmissionar in Deutschland, als Evangelist, mache auch Evangelisation, aber für Erwachsene. Ja, und habe davor im Kinderheim gearbeitet mit schwer erziehbaren Kindern und Jugendlichen. Ich bin eigentlich Erzieher. Ja, und vor ein paar Jahren wollte ich dann, das geht irgendwie gerade nicht. An ist es, ne? Ist alles an, ne? Liegt dann an meinem Laptop wahrscheinlich. Erweitern. Geht's? Ja, super. Super, danke. Genau, das ist jetzt die Family. Genau, zwischen 10 und 2 Jahre alt sind die Kinder. Also 2, 4, 6, 8, 10. Ja, genau. Ja. Genau, und es sind natürlich auch immer Herausforderungen. Also ich fand das sehr interessant, was der Max heute gesagt hat. Also mir geht es nicht nur manchmal so, dass mir die Sachen über den Kopf wachsen, sondern eigentlich immer wieder. Und ja, ich hoffe einfach, dass die Predigt euch ermutigt. Und in erster Linie ist es immer eine Predigt an mich selber. Genau, soll einfach zur Ermutigung dienen, vielleicht auch ein bisschen uns ermahnen. Genau, ich bin jetzt verheiratet, seit 2014 haben wir geheiratet, 12 Jahre. Haben uns in der Gemeinde dort kennengelernt, in Bamberg, sind letztes Jahr umgezogen. Ja, habe eben als Erzieher gearbeitet im Kinderheim und habe dann aber gemerkt, dass... ja, die Pädagogik, es ist nicht alles schlecht an der Pädagogik, aber es war doch schon so, dass es immer so ein Pflaster ist auf die eiternde Wunde, sage ich mal. Aber das Grundproblem wird nicht gelöst. Und ich durfte es in meinem Leben mit 21 Jahren erfahren, dass mein Grundproblem, dass ich keinen Frieden mit Gott habe, gelöst wurde. Ich habe mich mit 21 bekehrt aus einem kaputten Leben, wie wir alle ja. Also jeder tut sich ja aus einem kaputten Leben bekehren. Genau, ich habe mit 18, 19 war ich wohnungslos, dann viele Probleme gehabt, viele Arbeitsstellen verloren, ein sehr ruheloses Leben gehabt, sehr chaotisches Leben. Ja, und dann habe ich Gott kennengelernt, das Johannesevangelium gelesen und durfte mich bekehren. Da habe ich mich einfach ja, sehr gefreut, dass ich meine ganze Last abgeben konnte. Ich habe dann auch gedacht, dass ich niemals heiraten werde, weil ich gedacht habe, boah, eigentlich so ein kaputtes, zerschundenes Leben möchte ich eigentlich keine Frau antun. Schönerweise wusste ich wusste ja noch gar nicht, was Gott kann. Also man fängt ja mit Gott an und dann weiß man noch gar nicht, was er kann. Und er hat so viel verändert und hat so viel geheilt in meinem Leben. Genau, und jetzt darf ich mit der Linda seit 12 Jahren verheiratet sein, mit 5 Kindern. Da bin ich Gott sehr dankbar. Hätte ganz anders laufen können, mein Leben. Genau, ich kenne den Friedemann Wunderlich ganz gut, der ist ja manchmal bei euch, und der Thomas Lange, weil ich da auch im Malachi-Kreis mit rumschwirr, sage ich mal. Ich bin manchmal auf den Jugendtagen im Osten, bei euch war ich jetzt nicht dabei. Nächstes Jahr sollte ich wieder dabei sein. In Bayreuth mache ich auch einen Malachi-Jugendtag. Genau, ja, so viel mal zu mir. Und jetzt arbeite ich eben bei der KEB, jede Woche vollzeitlich eben. Und mache verschiedene Dinge wie Kindertreffs im Wohnzimmer, Kinder-Lego-Tage, Kinder-Bibel-Tage. Ich schule auch viel, also Kinder- und Jugendmitarbeiter oder auch Eltern kommen viel zu meinen Schulungen. Wie kann ich einfach Kindern die Bibel lieb machen? Das ist eigentlich so das Ziel der Schulungen. Wie kann ich das transportieren? Und ja, halte einfach Schulungen. Genau. Oder auch mal Evangelisationen für Erwachsene. Genau, das Thema: Gottes Wort, mein Ruheort. Ich würde am Anfang kurz beten. Vater, hab vielen Dank dafür, dass wir wirklich einen Ruheort haben, dass du ihn uns hinterlassen hast, dass wir es in den Händen halten dürfen. Bitte dich bitten, dass wir viel lernen, Herr, von dir heute auch wieder. Ja, danke, dass du uns dein Wort gegeben hast. Amen. Ich weiß nicht, woran ihr denkt, wenn ihr an den Ruheort denkt. Vielleicht denkt ihr an eine Hängematte oder an eine schöne Bank im Garten oder ja, vielleicht mal am Meer zu sitzen, ist auch schön, wie oben auf dem Gipfel zu sitzen, auf einer Bank. Genau, und der Mensch, der will ja einen Ruheort oder er braucht Ruhe. Warum braucht der Mensch Ruhe, ist eigentlich eine sinnlose Frage, weil er total ruhelos ist, immer wieder. Es kommen immer wieder Stresssituationen in das menschliche Leben. Und das kennt ihr gut, das kenne ich gut. Also der Mensch hat in seiner Seele Bedrängnis. Und auch wir Christen, also wir haben ja nicht uns bekehrt und bekommen das Versprechen vom Herrn Jesus, ja, es läuft jetzt alles wie auf Wolke 7. Der Jesus sagt, euer Herz erschrecke nicht. Also er weiß ganz genau, dass Schrecken in unser Herz und in unsere Seele kommen. Der Jesus sagt, in der Welt habt ihr Bedrängnis, im Johannesevangelium Kapitel 16. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Also der Mensch hat Unruhe und der Mensch, ja, hat immer wieder Stress in seiner Seele. Ich weiß nicht, wie ihr so im Kontakt seid mit Nichtchristen. Ich spiele Fußball im Verein und habe viel Kontakt mit Fußballern. Ich komme selber aus einem Party-Fußballerleben und da liegen mir die Fußballer sehr am Herzen, denn sie haben auch ihre Lebensfragen, für die gibt es offensichtlich manchmal nur die Kirchweih. Ich weiß nicht, wie das bei euch heißt, hier im Osten Kirchweih, Kerwa, Kirmes. Kirmes, ja. Und betrinken sich am Wochenende, leben fürs Wochenende. So habe ich aber auch gelebt. Und ich kann sie gut auch verstehen, dass sie irgendwie versuchen, sich auch abzulenken. Aber doch sind doch tiefe Lebensfragen, wenn man mit ihnen ins Gespräch kommt. Wenn man mal nach dem Training mit ihnen eine Auslaufrunde macht oder jemand mal einen was fragt. Und ja, der Mensch, ich merke, dass der Zeitgeist, oder ihr wisst das auch, dass der Zeitgeist auch dazu beiträgt, dass der Mensch immer orientierungsloser wird. Richtig und falsch gibt es nicht mehr. Irgendwie ist alles richtig, nichts ist mehr falsch, nur ja, irgendwie das Christentum oder die Bibel, das kann man dann als falsch betiteln, weil es einengt. Also der Mensch vergisst Gott, er verdrängt Gott, aber die Probleme werden größer. Äußerlich ertrinken wir so in der westlichen Welt, ja, wir ertrinken am Wohlstand, aber unsere Seele verdurstet. Also das Innere verdurstet, äußerlich ertrinken wir, innerlich verdursten wir. Also der Mensch ist verzweifelt, der Mensch ist haltlos, kraftlos und ruhelos. Also das würde jetzt jeder von euch, würde da zustimmen. 27% der deutschen Bevölkerung hat psychische Erkrankungen. Das ist fast ein Drittel. Viel mit Depressionen zu kämpfen. Vor 3 Jahren war ich in einem Arztzimmer gesessen beim Kinder- und Jugendpsychologen mit Kindern aus dem Kinderheim. Und er hat zu mir gesagt, nachdem meine Kollegin gefragt hat, wie es ihm eigentlich geht, ja, er weiß eigentlich, er ist völlig überladen, er weiß am Nachmittag nicht mehr, wer am Vormittag da war. Er hat gesagt, er hat früher Kollegen verurteilt, die eine Warteliste angeboten haben. Die Warteliste ist gar nicht mehr drin, hat er gesagt. Er kann keine Warteliste mehr anbieten. So hoffnungslos überladen sind die Kinder- und Jugendpsychologen in Deutschland. Und das hat mich dann auch sehr bewegt und das hat mich dann auch gedrängt in die Mission. Also die KLB hat mich immer wieder mal angefragt und ich hatte immer ein bisschen Bedenken, weil es doch viel mit ungeregelter Arbeitszeit zu tun hat. Aber Gott sei Dank hat mich Gott ermutigt, diesen Schritt zu tun. Es ist einfach schlimm, wenn so ein kleiner Zwerg mit 6, 7 Jahren einmal, zweimal im Jahr zu so einem Kinder-Jugendpsychologen geht. Der zuckt dann seinen Rezeptblock. Aber er kann nicht helfen. Wir haben vorhin gesungen, ja, ein Menschenwort hilft nicht. Gottes Wort ist es, was verändert. Ich durfte das selber im Leben erleben. War ich kein einfaches Kind. Bin ja auch mit 18 dann zu Hause, sag ich mal, rausgeflogen. Und ja, durfte erleben, wie Gottes Wort mich freigemacht hat, nicht die Pädagogik. Das war nicht die Einrichtung, in der ich als Jugendlicher war. Also eine Tageseinrichtung, nicht stationär. Der Mensch ist ruhelos, verzweifelt und sucht Seelenfrieden. Und wie macht er das? indem er sich ablenkt. Und ich weiß nicht, wo wären wir denn ohne den Herrn Jesus? Wo wärst du und ich ohne den Herrn Jesus? Was würdest du tun, wenn du jetzt Seelenunruhe hättest? Also ich habe zum Alkohol gegriffen, ich habe zum Musikkonzert gegriffen, ich habe mich irgendwie beschallt, ja. Ich habe das mal versucht aufzuschreiben. Menschen versuchen, durch eine Ablenkung irgendwie Ruhe zu erhaschen. Und das ist sehr verständlich, finde ich trotzdem. Ich sage nicht, dass wir das machen sollen, aber ich kann es verstehen, wenn sie nicht Jesus Christus haben. Durch Beschallung, ja, durch Musikkonzerte, durch übermäßiges Fernsehen, sich ablenken, durch Betäubung, Alkohol, Drogen. Meine Schwiegeroma hat mir immer wieder diesen Satz da unten gesagt: Nirgends strapaziert sich der Mensch mehr als bei der Jagd nach Erholung. Also wenn ich in meinen WhatsApp-Status schaue, war da jetzt ein Freund von mir, der hat geschrieben, noch 61 Tage bis zu meinem Kreta-Urlaub. Dann hat er 60 Tage durchgebuckelt, durchgearbeitet und dann hat er diese eine Woche. Und diese eine Woche muss dann aber auch funktionieren. Was ist, wenn die nie funktioniert, wenn man da keine Ruhe bekommt? Also der Mensch versucht, zu arbeiten, um dann mal an einem Samstag zum Beispiel wieder Ruhe zu erhaschen durch ein Highlight. So habe ich auch gelebt. Aber irgendwie sind diese Ruheorte oder diese Ruhe, die sie suchen, haben oft gar nicht was mit Ruhe zu tun. Denn nach dem Urlaub willst du ja wieder etwas. Nach der Droge möchtest du ja wieder irgendwie Ablenkung. Nach dem Musikkonzert möchtest du ein nächstes Highlight. Also es ist ein Haschen nach Ruhe, nach Glückseligkeit. Und die Menschen kommen in Süchte, sie versuchen ihren Durst in so verdreckten Pfützen, sage ich mal, zu stillen und gehen nicht wirklich zum Wasser des Lebens, ja. Und es führt dann in Süchte und all solche Dinge. Wichtig ist, dass wir die Menschen, die diese Ruhe suchen, nicht verurteilen. Also wir sollen unbedingt das Mittel, das zur Ruhe führt, die Droge, der übermäßige Alkohol, all diese Dinge, die sollen wir verurteilen, aber nicht den Ruheort Suchenden. Das ist sehr wichtig. Den Ruheort Suchenden sollten wir nicht verurteilen. Wir sollten lieber Wegweiser sein zum guten Hirten hin und nicht diejenigen, die mit dem Finger auf die Leute zeigen, die in der Fußgängerzone sind und sich besaufen. Ich war letzte Woche in Nürnberg bei Obdachlosen, da habe ich den Jonathan kennengelernt, 29 Jahre alt. Vor 2 Jahren ist seine Mutter gestorben. Dann hat seine Freundin ihn verlassen, er hat mit dem Alkohol angefangen, dann hat er weiter Drogen genommen, seine Arbeitsstelle verloren und dann ist er auf der Straße gelandet. Wir sollten nicht mit dem Finger auf ihn zeigen, wir sollten ihm helfen und ihm einfach wirklich ein Wegweiser sein zum guten Hirten. Und nicht ja, auf die Menschen zeigen, wie orientierungslos sie doch sind, denn wir gingen ja alle in die Irre wie Schafe, du und ich. Ich fand das so schön, ich habe das in Markus 6 mal gelesen, wie der Herr Jesus so ja, barmherzig ist. Und als Jesus ausstieg, sah er eine große Volksmenge und er hatte Erbarmen mit ihnen. Luther schreibt, wurde innerlich bewegt, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing an, sie vieles zu lehren. Der Herr Jesus wurde innerlich bewegt und es ist so schön, dass wir so einen guten Hirten haben, der innerlich bewegt ist über die Menschheit, über uns. Und dieser gute Hirte hat uns eben auch was hinterlassen. Und das wäre heute unser Thema, nämlich die Bibel, sein Wort. Und sein Wort hat Kraft. Wir haben das vorhin auch gesungen, Menschenwort hilft nichts. Ja? Kein Dichter, kein Philosoph dieser Welt könnte meinen Seelensturm, wenn irgendwie ich jetzt von allen Seiten bedrängt werde, emotional total erschöpft bin, total fertig bin, kann nicht irgendwie so einen Satz helfen, ja, nach dem Regen kommt der Sonnenschein. Gut, es gibt auch schlauere Sätze, aber ein Wort von ihm und mein ganzer Seelensturm kann sich einfach legen. Und da merken wir doch schon, wie viel Kraft das Wort Gottes hat. Ich würde gerne 3 Punkte mit euch anschauen. Einmal Gottes Wort, unser Ruheort, weil es klar ist, weil es mich evangelisiert. Aber Gottes Wort ist nur mein Ruheort, wenn ich darin bleibe. Gottes Wort gibt mir Klarheit und diese Klarheit macht mich ruhig. Umso älter ich werde als Christ, also ich bin bei weitem nicht so langgläubig wie einige von euch, bin jetzt seit 2011 gläubig, also seit 15 Jahren. Aber umso mehr merke ich, wie unfähig ich bin. Also ich merke, ich denke mir so, okay, ich habe jetzt meine Frau irgendwie scharf angefahren, ich war irgendwie sauer oder war eine knifflige Situation und ich habe mich an meiner Frau versündigt. Und dann denke ich mir, na jo, das soll dir nicht mehr passieren. Ich entschuldige mich bei meiner Frau, wir beten zusammen und ich denke mir, das soll mir nicht mehr passieren. Und auf einmal passiert es wieder. Dann mein Kind macht irgendwas und ich fahre es viel zu scharf an. Das soll mir nicht mehr passieren. Und es passiert wieder. Und ich merke, oh Mann, Joel, du bist ganz schön unfähig. Du schaffst es irgendwie nicht. Und immer mehr kommt so dieses Versagen ein vor Augen. Und das könnte ja sehr frustrierend sein. Oder ist auch sehr frustrierend, wenn wir dabei stehen bleiben. Und man könnte verzweifeln, man könnte resignieren. Resignieren ist ja, wenn man, ich habe das mal aufgeschrieben, aufgrund von Enttäuschungen oder Misserfolgen entmutigt aufzugeben, auf weitere Anstrengungen zu verzichten und sich in eine Situation zu fügen. Es ist eine innerliche Kapitulation. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wo man sich denkt, ach, wieder versagt. Ich kenne es sehr gut. Und hier geht es so sehr, auf das Wort Gottes zu blicken, denn die Bibel sagt mir nicht, wenn du Christ bist, wenn du jetzt Christ bist, dann wirst du nicht mehr irgendwie jemanden scharf ansprechen, dann wirst du keine blöden Gedanken mehr haben, dann wirst du immer lieb sein zu jedem. Das sagt mir die Bibel nicht. Die Bibel stellt mir eine ganz klare Diagnose, wie der Mensch ist, wie ich bin, wie mein Wesen ist. Eine ganz klare Diagnose. Es wäre erschreckend für mich, wenn die Bibel sagen würde, jetzt bist du immer lieb, Joel, weil du jetzt Christ bist. Dann würde ich mir denken ständig, oh, bin ich Christ? Nein, aber die Bibel gibt mir eine ganz klare Diagnose, nämlich sie verharmlost nichts. Sie sagt ganz klar, ich kann nichts, ich bin ein elender Mensch und ich bin absolut abhängig von Gott. Das ist ja auch sehr schwer für Menschen zu akzeptieren. Deswegen wollen sie ja das auch nicht hören. Sie wollen nicht hören, dass sie ein Totalschaden sind. Wenn ich mit Menschen spreche in der Fußgängerzone oder bei einer Evangelisation, sagen sie, nee, also so schlecht bin ich nicht. Aber die Bibel sagt mir ganz klar, ich bin ein Totalschaden. Aber da bleibt die Bibel ja nicht bei stehen, schönerweise. Wir haben ja das Evangelium. Also ich lese ganz klar über mein Wesen und dadurch, dass die Bibel mir das sagt, dass Paulus auch so ehrlich ist im Römerbrief im Kapitel 7 und sagt, ich elender Mensch, dadurch muss ich mich nicht ständig hinterfragen, bin ich Christ, oh Mann, hat es noch Hoffnung mit mir, sondern ich darf wissen, Gott arbeitet an mir. Gott möchte an mir arbeiten. Ich darf bei diesem Diagnoseblick auf mich, das ist ja die menschliche Diagnose, Totalschaden, sage ich mal, da muss ich nicht stehen bleiben. Und das ist das Evangelium. Ich lese hier mal aus Römer 7, die Verse 18 bis 8,1. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich finde also das Gesetz vor, wonach mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Denn ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. So diene ich selbst nun mit der Gesinnung dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Vers 18 bis 24 ist die Diagnose des Menschen. Paulus sagt es ganz klar, ich elender Mensch. Und dann, das ist so die Diagnose. Aber dann kommt ja dieser Heilungsblick, der eben darauf zielt, so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Also die Rettung in Jesus Christus, diese Erkenntnis, die führt mich zur Ruhe. Und deswegen ist Gottes Wort mein Ruheort. Es stellt eine klare Diagnose, aber auch eine klare Heilung, die Lösung. Von vorne bis hinten zeigt mir das ja die Bibel auf. Also, und dieser Heilungsblick, der führt mich zur Seelenruhe. Und liebe Geschwister, es ist so schön, Seelenruhe zu haben. Welcher Mensch kann denn auf der Welt behaupten, Seelenruhe zu haben? In einer Situation, die schwierig ist, vielleicht sogar total bedrückend, wo man sagt, man geht jetzt ins Gebet, man geht jetzt in die Bibel, hat Gemeinschaft mit Gott. Die Situation ändert sich nicht. Die ist weiterhin, so wie sie ist. Aber der Blick, meine Ausrichtung ist nicht mehr auf das Problem gerichtet, sondern auf Gott gerichtet. Und dann sehe ich Gott, dann sehe ich ihn. Und das ist die totale Befreiung, das ist die totale Seelenruhe. Dieser Blick. Und die Bibel zeigt auch diesen Blick eben für mich selber, wenn ich frustriert bin. Also ich finde, am meisten bin ich frustriert über mein eigenes Handeln. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du dich da wiederfinden kannst. Und die Bibel nimmt ganz tolle Bilder, Gleichnisse, dass ich sie verstehe, dass wir Menschen sie verstehen. Also im Kindergottesdienst habe ich Bilder, um den Kindern etwas zu zeigen. Der Herr Jesus hat diese Bilder nicht gebraucht, dieses Ringbuch von der KLB oder von anderen, sondern er hatte einfach den Schafsgatter nebenan. Er hatte die Vögel nebenan auf dem Baum. Und er benutzt Bilder, wie zum Beispiel der gute Hirte, wo ich mich einfach so gut finden kann, wenn er dieses Schaf sucht, ja, dieses Verlorene. Und ich finde, beim Thema Frustration benutzt er auch ein Bild, was ich auch sehr gut verstehen kann. Für mich gibt es fast kein seligeres Bild, sage ich mal, wenn ein Kind gestillt ist und einfach dort liegt und einfach so dort liegt, also einfach so selig ist. Gestern hatten wir eine Freundin da und das Kind wurde gestillt und dann hat es sich so hingelegt und einfach selig hat geschlafen. Ein wunderschönes Bild einfach, so ein kleines Baby. Und genau da, dieses Stillen, das benutzt Gott im ersten Johannesbrief. Und daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind. Und damit werden wir unser Herz vor ihm stillen. Dass wenn unser Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles weiß. Also ich kann mein Herz zur Ruhe bringen, meine eigene Frustration, mein eigenes Versagen, was mich anklagt, immer und immer wieder, das kann ich stillen, indem ich weiß, Gott ist größer. Er hat es getan am Kreuz. Er hat das alles hinweggenommen. Und das ist ein wunderschönes Bild, finde ich. Dieses gestillte Herz, dieses ruhige Herz. Ja? David sagt es ja auch mal, betrübst du dich, meine Seele? Ja? Harre auf Gott. Auf ihn blicken, also in sein Wort blicken, das bringt mich zur Ruhe. Im Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 1 bis 3. Die Bibel fordert mich immer wieder auf, Gott fordert mich immer wieder auf ihn zu blicken. Wenn ich Bibel lese, werde ich immer wieder aufgefordert, auf ihn zu blicken. Und dieser Blick auf ihn, der gibt mir totale Ruhe, komplett. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in den Kampf, der vor uns liegt. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achte doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Also Gott drängt mich hinzuschauen auf den Herrn Jesus. Wir lesen im Vers 1, Lasten. Wir bekommen Lasten, jede Last ablegen. Es ist nicht so, dass wir Christen unbelastet sind, bei Weitem nicht. Und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Also es ist nicht so, dass wir frei sind von der Sünde und sagen, ach, die Sünde kann mir nichts anhaben. Hier steht, die uns so leicht umstrickt. Aber wir können zur Ruhe kommen und Mut fassen. Das sehen wir dann im Vers 2, indem wir hinschauen auf Jesus. Vers 3, achtet doch auf ihn. Und dieser Blick, der ermutigt mich, der ist das Gegenteil von dem, also am Ende steht ja, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Wenn ich diesen Blick habe, dann werde ich nicht müde, nee, dann freue ich mich. Und die Freude am Herrn ist meine Stärke. Und das ist doch total schön. Ich werde voll Mut, ich werde voller Freude, ich kriege wieder Kraft. Ich bin nur manchmal so blöd, das muss ich so sagen, dass ich viel zu wenig hier reinschaue manchmal. Dass ich denke, ja, jetzt mache ich noch schnell das Und dann nehme ich mir da die Zeit. Und dann auf einmal, das schnell das, ich wollte eigentlich nur hinten was aus dem Schuppen holen. Und auf einmal sehe ich, dass das Schuppenbrett abgekracht ist und dann repariere ich es halt gleich. Natürlich ist sowas wichtig, das Schuppenbrett, ja, damit sich kein Kind verletzt oder so. Aber ich wünsche mir, dass ich mehr und mehr Priorität auf diesen Ruheort setze, weil ich brauche unbedingt Ruhe in meinem Leben. Ich weiß nicht, wie ruhig dein Leben ist. Meins ist nicht ruhig. Und deswegen brauche ich immer wieder einfach diese Zeit bei diesem Ruheort, der mich zur Ruhe führt. Die Bibel. Sein Wort ist mein Ruheort. Warum? Das gibt mir totale Sicherheit. Ich habe das auch gerade gesagt, mit dieser Diagnose. Ich weiß, wie ich bin, ich weiß, wie Gott ist. Ich weiß, dass er bei mir bleibt, dass er mir treu ist, dass er am Kreuz alles bezahlt hat, all meine Schuld. Mein Hauptproblem ist absolut gelöst. Und das hier ist eigentlich alles, was wichtig ist für mich. Zwischen diesen zwei Buchdeckeln, zwischen diesen zwei Lederdeckeln ist mein ganzer Anker meiner Seele. Komplett. Also jemand könnte mir jetzt 10 Millionen Euro auf den Tisch legen und sagen, schwör deinen Glauben ab. Jetzt würde es keiner machen von euch, das können wir jetzt nicht testen. Aber was auf der Welt kann mir denn Ruhe verschaffen? Der Urlaub, das große Haus, ein Auto, was neu ist, womit ich keinen Ärger habe, eine tolle Arbeitsstelle. Was kann mir Ruhe verschaffen, dauerhaft? Was kann in meiner Seele Ruhe verschaffen, wenn mein Kind krank ist, wenn mein Partner krank ist, wenn irgendjemand Liebes in meinem Leben krank ist, wenn ich selber verzweifle am Leben? Was kann mir denn Ruhe verschaffen? Wie bitter muss es sein für einen Promi, der auf einer 20-Meter-Yacht ist und in sein Kind krebskrank ist oder er selber? Ja, was macht er denn? Ja, er kann das Leben nicht kaufen. Du kannst den Tod nicht wegkaufen. Es geht nicht. Sie können sich keine Seelenruhe kaufen. Und wir haben diese Seelenruhe. Was für ein Geschenk. Und wenn ich in der Bibel lese, bekomme ich immer mehr Ruhe. Also die Gottesbeziehung, die stärkt ja diese Ruhe. Die Gottesbeziehung führt mich zu einer seligen Ruhe, zur Seelenruhe, habe ich hier geschrieben. Und aus dieser Ruhe heraus kann ich dann nachfolgen. Wir alle wünschen uns ein Leben in der Nachfolge, ein gottgewolltes, gottbestimmtes Leben. Aber manchmal ist das Leben so hektisch, da rennt man von A nach B. Nicht nur manchmal, ich weiß nicht, wie das sonst so bei euch ist. Aber ich brauche doch unbedingt diese Ruhe für mein Papa sein, für meinen Ehemann sein, für meinen Missionsdienst, für dass ich in der Gemeinde mithelfen kann. Ich brauche diese Ruhe unbedingt. Und deswegen ist es so wichtig, an diesem Ruheort wirklich zu verweilen und dort aufzutanken. Gestern hat einer im Jugendkreis, da hatten wir so eine Männerrunde da oben, und das fand ich so interessant. Er hat gesagt, ja, es war jetzt nicht so die beste Woche, ich habe mir auf YouTube auch eine Predigt angehört und dann hat er einen Satz gesagt, der mir dachte, der ist genial, der Satz. Er hat gesagt, ja, aber Predigt hören, da kommt halt Bibellesen nicht dran. Und ich habe ihn so gut verstanden. Weil wenn ich selber in dieses Wort hineintauche, ja, und ja, mich wirklich weiden lasse an diesem Ort, das ist so schön, da kommt mein Herz so zur Ruhe. Die Bibel ist so ein Schweizer Taschenmesser, ist so ein Multitool in all meinen Lagen. Ja? Die Bibel kann ich einfach, es geht mir gut, es geht mir schlecht, ich habe Sorgen, ich weiß nicht, wie ich mit meinen, ich habe mit meinen Kindern Sorgen, ich habe die Sorge, ich kann immer in die Bibel reinschauen und Gottes Wort führt mich immer zur Ruhe, wenn ich ihn ernsthaft suche. Das ist wirklich so ein Multitool, so ein Schweizer Taschenmesser. Ja, früher war es für mich das Verbotebuch als Jugendlicher. Ich habe gedacht, was will ich damit? Bis ich immer verstanden habe, dass Gott das Gute für mich will. Dass Gott Gebote aufgestellt hat, damit mein Herz nicht kaputt geht. Dass es nicht völlig zerstört wird. Also der erste Punkt wollte ich einfach jetzt den Schwerpunkt drauflegen. Gottes Wort ist mein Ruheort, weil es völlig klar ist. Der Mensch kann nichts. Der Mensch versagt. Die Bibel sagt mir nichts anderes. Aber ich darf hinschauen auf den Herrn Jesus Christus und darf Mut fassen. Wie schön. Gottes Wort ist mein Ruheort, weil es mich evangelisiert. Ich brauche tägliche Evangelisation und du auch. Nicht-Christen, also brauchen nur Evangelisation. Wir brauchen jeden Tag das Evangelium, die Evangelisation, die gute Nachricht. Denn durch die Evangelisation bekomme ich Freude in mein Herz. Und die Freude am Herrn ist meine Stärke. Ja? Und wenn ich gestärkt bin, dann kann ich auch mal ausruhen. Ja? Da bin ich nicht abgehetzt, dann komme ich mal zur Ruhe. Also ich brauche unbedingt dieses Evangelium. Und der große Apostel Petrus, der schreibt im Petrusbrief ja so sein Vermächtnis, sage ich mal, bevor er stirbt. Und er fängt an nach den Grüßen, im 2. Petrus 1,2, die Leute aufzufordern, in dem Gnadenverständnis zu wachsen. Und sein letzter Vers, 2. Petrus 3,18, also er fängt an mit diesem Thema und hört auf mit diesem Thema. Ist ein wichtiges Thema. Gnade und Friede werden euch immer reichlicher zuteil. In der Erkenntnis Gottes und Jesu unseres Herrn. 2. Petrus 1,2. 2. Petrus 3,18 sagt, wachst dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters, Jesus Christus. Also ich kann im Gnadenverständnis zunehmen. Ich kann nicht in der Gnade zunehmen, indem ich sage, ja, ich werde jetzt ein besserer Christ und deswegen vergibt mir der Herr Jesus mehr. Das natürlich nicht. Aber ich kann einfach, umso mehr ich Jesus Christus hier betrachte, ja, umso mehr habe ich ihn doch lieb. Umso mehr staune ich über ihn und nehme im Gnadenverständnis zu. Und das ist eben kein frommer Wunsch von Petrus, sondern es ist wirklich eine Aufforderung von der Bibel, dass wir darin wachsen sollen. Also sein Wort, das Evangelium, bringt mich zur Ruhe, die gute Nachricht. Aber es ist ja nicht nur die gute Nachricht, dass er mich am Kreuz erlöst hat, sondern es ist ja auch, wenn ich die Bibel anschaue, sehe ich seine Macht. Und diese Macht lässt mich doch zur Ruhe kommen. Er sagt ja, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Also das Bibellesen schärft den Blick auf seine Allmacht. Und das führt mich doch zur Ruhe. Ich bin doch sein Kind. Er würde mir doch nicht einen Stein auf den Frühstückstisch legen, wenn ich Hunger habe. Ja? Er ist der gute Vater im Himmel. Ein Sprichwort aus Afrika. Du darfst und sollst dem Herrn Jesus sagen, wie groß deine Probleme sind. Danach darfst du deinen Problemen sagen, wie groß der Herr Jesus ist. Das habe ich vorhin kurz erwähnt. Meine Probleme sind groß. Eure Probleme sind groß. Und wir haben manchmal diesen Problemblick. Und dann darf ich diesen Blick auf Gott wenden. Und er hat alle Macht. Die Situation bleibt die gleiche. Aber mein Herz kommt zur Ruhe, weil ich auf ihn blicke. Das wünsche ich mir so sehr, dass ich mehr und mehr schneller diesen Blick habe, diesen Allmachtsblick auf Gott. Gottes Wort führt mich zur Ruhe, weil es mir den guten Hirten vor Augen stellt. Auch ein Riesenprivileg. Wer auf der Welt kann sagen, was auch passiert, ich kann ruhig bleiben. Ich hatte das mal mit einer Arbeitskollegin, die hat gesagt, das wünsche ich mir total. Eine andere Arbeitskollegin hat mal gesagt, das ist wirklich beneidenswert, was du da hast. Es ist wirklich beneidenswert, dass wir diesen guten Hirten haben. Was auch passiert, ich bin in seiner Hand. Ich verstehe nicht alles. Ich begreife nicht alles, ich kann nicht alles nachvollziehen. Aber ich weiß, er geht mit. Und das ist für mich auch so eine Sache, es bringt mich so zur Ruhe, wenn ich den guten Hirten betrachte. Und die Bibel ist ja von vorne bis hinten voll, wie Gott sich um sein Volk kümmert. Deswegen ist Gottes Wort mein Ruheort, weil es mir den guten Hirten aufzeigt. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Wie kann ich auf den Herrn Jesus hinschauen? Indem ich den Psalm 23 lese, indem ich das Evangelium anschaue. Hinschauen auf Jesus, hinschauen auf den guten Hirten. Es ist so beneidenswert. Eine Arbeitskollegin von mir, die war sehr katholisch und hat als junge Frau abgetrieben. Sie war dann schon über 60, kurz vor der Rente. Und ich hatte mit ihr oft Glaubensgespräche und sie hat gesagt, und dieser Satz hat so nachgehallt bei mir, sie hat immer jedem geholfen und hat sich abgearbeitet, hatte ein Helfersyndrom entwickelt wegen dieser Schuld. Und sie hat gesagt, Sie weiß nicht, ob es reicht. Und das war so intensiv für mich, dieser Spruch. Ich weiß nicht, ob es reicht, Joel. Das Ganze, was ich mache. Und da habe ich gesagt, Elisabeth, es wird nie reichen. Es wird nur, du kannst diese Schuld nicht abarbeiten. Der Mann am Kreuz, was der getan hat, das reicht. Und sie hat gesagt, boah, sie wünscht sich das mal ganz fest zu glauben. Sie hat sich das wirklich gewünscht, das mal fest zu glauben. Sie kann daran nicht so ganz glauben. Sie denkt, sie muss immer noch etwas dazufügen. Es ist so beneidenswert, wenn man weiß, was der gute Hirte für einen getan hat und jetzt auch noch tut. Er nimmt uns an die Hand und wenn es zu schwer wird, trägt er uns auch. Beneidenswert. Wir haben einen guten und vollmächtigen Hirten und das ist so ein seliges Wissen. Es gibt ja dieses Lied, seliges Wissen, Jesus ist mein, köstlichen Frieden bringt es mir ein. Es ist ein seliges Wissen, es ist Glückseligkeit. Glückseligkeit kommt nicht oft vor im der jetzigen Sprache. Meine Fußballer sagen das nie, wenn ich jetzt irgendwie Leuten zuhöre, irgendwie höre ich wenig das Wort Glückseligkeit. Aber für mich ist es Glückseligkeit, in dieses Wort hineinzuschauen, weil es mich in die Glückseligkeit führt. Also Gottes Wort, mein Ruheort, weil es mich evangelisiert, weil es mir seine Allmacht aufzeigt und weil es mir den Hirtenblick gibt. Und dieser Hirtenblick führt mich so zur Ruhe. Gottes Wort, mein Ruheort, nur wenn ich darin bleibe. Also sein Wort macht mich frei von Ängsten und Sorgen. Es ist so eine göttliche Freiheit, eine übernatürliche. Ich hatte letztens Fußball geschaut mit ein paar Jungs, also ein paar Männern. Und einer war neu und der hat gesagt, ich habe so gesagt, oh, und wer bist du? Ja, ich bin der Christoph. Ich habe noch nie gesehen. Ja, ich muss mich ein bisschen ablenken. Ich bin ein bisschen im Stress. Ich so, ah, okay, Stress auf der Arbeit. Nee, meine Frau ist im Krankenhaus. Ich so, oh, das war Schlimmes. Ja, wir haben jetzt eine Frühgeburt und schaut schlecht aus. Dann stehen da 20 Mann, das war Halbzeit, im Kreis. Und alle sagen, ja, wird schon, wird schon. Ich verurteile das auch nicht, weil was sollen sie sonst sagen? Sie haben halt irgendwie versucht, Trost zu spenden. Und ich habe dann was gesagt, ich hatte ziemlich einen Kloß im Hals. Ich habe dann irgendwie Gott gebeten, bitte lass mich jetzt was sagen. Und dann habe ich gesagt, du, ich bin Christ, ich bete für dich. Meine Jungs aus dem Fußballverein wissen, dass ich Christ bin. Der hat das noch nicht gewusst. Und er hat gesagt, ja, er kann mit dem Glauben nichts anfangen, aber er wär mir sehr dankbar. 3-4 Tage später habe ich ihn zufällig, in Anführungszeichen, beim Spazierengehen getroffen und konnte ihm nochmal mit ihm sprechen und konnte ihm eine Mutmacher-Bibel schenken. Alles Mutmachen ist darin rot markiert und hatte ein gutes Gespräch mit ihm. Was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, wir können unsere Ängste und Sorgen abgeben. Wir können anderen auch sagen, hey, du kannst deine Ängste und Sorge abgeben, wenn du ein Leben mit Jesus beginnst. Dann ist das ein freies Leben. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Johannes 8, Vers 32. Jesus Christus hat mich von vielen Dingen freigemacht. Das habe ich vorhin auch gesagt, als ich mich bekehrt habe. Manchmal wollen wir, also wir wollen eine Geborgenheit, wir wollen Glückseligkeit, aber was sind wir denn bereit, auch zu investieren? Damit meine ich jetzt nicht, dass ich jetzt Druck machen möchte oder so, aber Christen wünschen sich eine tiefe Beziehung zu Gott. Aber die bekomme ich nur, wenn ich in seinem Wort bleibe. Weil Johannes 8, 32 dürfte eigentlich nie ohne Johannes 8, 31 genannt werden. Denn da steht, da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, also an Gläubige. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, das ist so interessant. Wenn ich in seinem Wort bleibe, bin ich wahrhaft sein Jünger, dann erkenne ich die Wahrheit und dann bin ich frei. Es gibt nicht so, ja, ich bin frei und ich bin jetzt Christ und Gott hat mich frei gemacht und jetzt brauche ich Bibel nicht mehr, jetzt brauche ich Gemeinschaft nicht mehr, ich bin ja frei. So ist es überhaupt nicht. Der Herr Jesus sagt, wenn ihr in meinem Wort bleibt. Wenn ich mit manchen Christen spreche, die sagen, das Wichtigste ist für mich in der Gemeinde, in der Gemeinschaftsstunde, der Lobpreis. Die Nächsten sagen, das Wichtigste ist für mich die Gemeinschaft. Der Nächste sagt, das Wichtigste ist, ich habe so einen stressigen Job, dass ich unkompliziert und schnell dahin komme und da ein freier Parkplatz ist. Ich denke, das Wichtigste ist, das stimmt mir bestimmt zu, ist, dass in einer Gemeinschaft das Wort Gottes die erste Rolle spielt. Denn das führt mich zur Ruhe. Das Lobpreislied, das vergeht. Der freie Parkplatz, der wird dich auch nicht am Montag irgendwie frei von deiner Sorge machen. Das nette Gespräch beim Sonntagskaffee wird dich auch nicht am Montag deine Unruhe nehmen. Aber wenn in der Gemeinde das Wort Gottes gepredigt wird, das führt einen zur Ruhe. Denn es ist nicht Menschenwort, sondern Gottes Wort. Es hat Kraft in sich selber. Also wir wollen Freiheit und das geht, wenn ich in seinem Wort bleibe. Da hilft es nicht, wenn ich 2 Jahre Bibelschule mache oder 3 Jahre Vollzeit-Bibelschule und dann denke, naja, jetzt habe ich 3 Jahre Bibelschule gemacht, jetzt mache ich mal was für mich. Ich arbeite mal 3 Jahre durch und die Bibel lege ich auf Seite. Ja, dann wird dein Christsein schiefgehen, deine Nachfolge. Denn wir müssen in ihm bleiben. Nur weil ich jetzt einen riesen Kopf habe vom Bibelwissen, bedeutet das überhaupt nicht, dass ich nachfolge. Beständig in ihm bleiben. Das geht durch das Bibellesen. Vor Gottes Wort zur Ruhe kommen ist auch so eine schöne Sache. Hatte gestern auch einer erzählt, der ist auf dem Jägerstand gewesen, von eurer Jugend. Irgendwie frühst bei einem Zeltlager und hat einfach auf dem Jägerstand Bibel gelesen. Einfach Ruhe. Und für mich sind es die schönsten Stunden, wenn mein Handy ganz weit weg von mir ist. Die Bibel, ein Block, ein paar Stifte und ich einfach Gott betrachten darf. Ich wünsche mir so, das hat gestern auch eine Jugendstunde gesagt, interessant, was die alles gesagt haben, dass er den Tränen nahe war beim Bibellesen. Und das wünsche ich mir. Ich wünsche mir, dass das Evangelium mich so packt, dass ich wirklich diese Tränen vergieße. Also ich habe da auch ein Zitat gelesen letztens. Die Tränen, die wir beim Lesen solcher Passagen vergießen, kommen von einem menschlichen Herzen, das die übernatürliche Größe und das Gewicht seiner Hoffnung nicht fassen kann, wie eine Wolke, die ihren Regen nicht halten kann. Das sind dann Tränen der Dankbarkeit, Tränen der Buße. Und das ist so schön. Das ist so eine Glückseligkeit. Ihr kennt das. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir müssen uns diese Ruhe verschaffen, dass wir zu diesem Ruheort gehen. Denn wir haben sie zu wenig. Das Leben ist so schnelllebig. Und da möchte ich euch ermutigen und mich ermutigen. Und ich will mich auch ermahnen und ja, dass wir da dranbleiben. Wenn ich nämlich in seinem Wort bleibe, hat dies Auswirkungen. Ich komme zum Schluss. Sein Wort ist es, das meine Seele durchatmen lässt. Sein Wort ist es, das meine Seele erkennen lässt. Sein Wort ist es, das meine Seele zur Buße bewegt. Sein Wort ist es, das meine Seele zur Umkehr bewegt. Sein Wort ist es, das meine Seele die Vergebung erkennen lässt. Und sein Wort ist es, das meine Seele zur Ruhe kommen lässt. Also wir müssen, wenn wir Ruhe haben wollen und Freiheit als Christen, wenn wir ein befreites Leben haben wollen, dann sagt der Herr Jesus, wenn ihr in meinem Wort bleibt, werdet ihr die Wahrheit erkennen und die wird euch frei machen. Der Weg zur Freiheit und zur Ruhe geht nur über sein Wort. Es gibt keinen anderen Weg. Ich würde gern 3 herausfordernde Fragen an mich stellen und an dich stellen. Die erste ist sehr herausfordernd. Plane ich mein Bibellesen ins Leben ein oder plane ich mein Leben um das Bibellesen? Wenn ich fest davon überzeugt bin, dass die Bibel mein Ruheort ist und ich brauche ja Ruhe, um dieses Leben in diesem Leben zu bestehen. Ich brauche ja Kraft. Und wenn ich davon wirklich überzeugt bin, dann sollte ich ja eigentlich das nicht nur ins Leben einbauen, sondern dann sollte ja das Wichtigste sein, die Gottesbeziehung. Und aus dieser Gottesbeziehung, aus Dankbarkeit dann agieren. Wenn ich aus einem Druck und ich muss ja das machen und ich muss ja Bibel lesen und ich muss ja das machen und ich muss ja das machen, das geht immer schief. Wenn ich aber den Herrn Jesus wirklich dankbar bin und ihn betrachte, dann bin ich dankbar und sage, ich möchte, ich will gerne, keine Ahnung, Kinderstunde machen, ich will gerne die Gemeinde saugen, ich möchte gerne das machen, ich will und ich muss nicht. Was hält dich ab, im Alltag in Gottes Wort einzutauchen? Da hat jeder so seine eigenen Sachen, ne? Ganz, ganz verschiedene Dinge. Der eine liest zu viel, der oder die andere strickt zu viel, der andere ist zu viel auf Sportseiten unterwegs. Es gibt ja, also unser Herz ist erfinderisch in der Götzenfabrik. Ne? Also unser Herz bringt immer wieder so eine, es ist eine Götzenfabrik, es bringt immer wieder einen Götzen hoch. Denn eine Götze wurde zerschlagen, dann kommt wieder das nächste, was mich irgendwie von diesem Ruheort abhält. Ihr kennt's. Wie kannst du dir mehr Zeit verschaffen, um an den Ruheort zu verweilen? Den du und ich, wir brauchen den ja, ne? Diesen Ruheort. Wie schaffen wir das? Und es gibt ja Herausforderungen, ja, Krankheit, schwierige Kinderphasen, ja. Es gibt so Ruhestörer, also Kinder sind jetzt keine Ruhestörer, das meine ich damit nicht. Aber man kennt es ja, man liest in der Bibel, hat sich gerade hingesetzt und auf einmal wirft das Kind das Glas runter und das muss halt jetzt aufräumen, weil das sind ja Scherben. Und auf einmal hast du keine Ruhe mehr, du hast dich geärgert und hast keine Ruhe mehr. Du wolltest doch jetzt gerade völlig gemütlich mit einer Kaffeetasse ein Kapitel in der Bibel lesen. Es gibt Schlafprobleme, es gibt Krankheit, es gibt Trauer. Es gibt so viele Dinge, die uns in Unruhe versetzen. Ja, so geht es mir zumindest. Ja, ich möchte euch einfach mit schließen mit 2. Petrus 1, Vers 2. Gnade und Friede wird euch immer reichlicher zuteil in der Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn. Ich wünsche dir und mir, dass wir in dem Gnadenverständnis wachsen und dass das immer mehr uns zum Ruheort wird. Ich bin überzeugt, dass es euer Ruheort ist und ich bin auch überzeugt, dass es mein Ruheort ist. Wie schaffen wir mehr, dahin zu gehen? Vielleicht mal eine Mittagspause, 10 Minuten, statt auf dem Handy irgendwie zu gucken. Vielleicht, weiß ich nicht, abends, wenn man von der Arbeit heimkommt, zu sagen, Kinder begrüßen, aber dann zu sagen, ganz bewusst, jetzt möchte ich mir noch nach 20 Minuten Kinder begrüßen, nochmal 10 Minuten nehmen. Ich habe mir einen Wecker angeschafft. Ich habe mein Handy aus dem Schlafzimmer verbannt und abends die Bibel mit hochnehmen. Mein Handy bleibt dann unten in der Küche. Da habe ich mir jetzt einen Wecker verschafft. Es gibt auch schöne Wecktöne. Früher gab es ja immer so schlimme Wecktöne. Jetzt gibt es schon bessere Wecker. Genau. Das sind so Dinge, die ich mache, auch noch andere. Ich wünsche euch das. Ich würde noch beten mit uns. Jesus, vielen Dank dafür, dass du sagst, kommt her zu mir, alle, die mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Hab Dank dafür, Herr Jesus Christus, dass wir diese Ruhe finden durften und jetzt auch immer wieder zu dir kommen dürfen. Wir dürfen dich betrachten, dürfen auf dich achten, hinschauen auf dich und das führt uns zur Ruhe. Danke, dass du so vollmächtig bist und dass du uns lieb hast und dass du mit uns gehst, bis wir hier von dieser Erde gehen. Danke, dass du unser guter Hirte bist. Amen.